Herzlich willkommen, auch heute Morgen von meiner Seite. Es ist eine große Gnade und auch ein großes Vorrecht, sich im Namen Jesu zu versammeln. Danke für auch den Erfahrungsbericht, den ihr uns geteilt habt. Es zeigt uns die Größe Gottes. Die Woche war für mich wirklich besonders. Ich glaube, ihr habt das mitbekommen. Ich bin Opa geworden, zusammen mit meiner Frau. Sie ist Oma geworden. Ich merke, dass ich älter werde, das nicht zuletzt auch damit, dass ich ab und zu beim Lesen eine Brille brauche. Vielleicht werdet ihr mich heute auch mit Brille ab und zu mal hier sehen. Mein Herz ist von Gott angesprochen worden. Und so habe ich den Titel oder auch das Thema des heutigen Gottesdienstes unter diesen Satz gestellt: Hoffnungsvoll durch Leidenszeiten gehen. Dazu möchte ich aus dem Römer Kapitel 8 die Verse 18 bis 30 lesen. Und die ihr eine Bibel dabei habt, und ich ermutige euch immer, bringt eure Bibeln mit, lest nach, schreibt mit, wie auch immer. Ich habe das mir übrigens angewöhnt, wenn ihr manches Mal meint, was macht der Andreas, der so unhöflich ist, der guckt die ganze Zeit in sein Tablet während des Gottesdienstes. Nein, ich schreibe mit. Wer mal möchte, ich habe, ich glaube, mehrere hundert Predigten mitgeschrieben. Es ist für mich immer ein Riesenschatz. Bin gerne bereit, das auch mal zu teilen. Ich lebe auch davon und nutze die Dinge und merke einfach, wie Gott Dinge auch manches Mal viel später nochmal unterstreicht. Ich fange ab dem Verse 18. Dort spricht Paulus an die Römer: Denn ich bin überzeugt, dass diese Zeit der Leiden nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen auch, der Geist hilft der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein lebendiges, lebensschaffendes und wahrhaftiges Wort. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist dein Wort selbst in unserem Leben, in unserem Hören, in unserem Herzen lebendig machst, dass du selbst zu uns redest durch dein Wort, auch in unsere Situation hinein, auf dass du verherrlicht wirst, unser Glaube gestärkt wird und auch unsere Hoffnung in dich umso tiefer gegründet wird. Darum bete ich im Namen Jesu. Amen. Ich möchte meine Predigt unter drei Aspekte stellen. Hoffnungsvoll durch Leidenszeiten gehen, und zwar zuerst Hoffnung durch das Gewicht der Herrlichkeit. Im zweiten Hoffnung durch die Stärkung im Heiligen Geist. Und drittens Hoffnung durch Gottes unumstößlichen Plan. Ich glaube, es war einige Jahre zurück. Matthias müsste mir helfen. Wir waren unterwegs als Ranger in Österreich, nahe der deutschen Grenze am großen Ahornboden, und haben uns dort quasi aufgemacht, um auf einen Berg zu steigen, circa 1200 Meter Höhenunterschied. Und ich weiß, ich habe einen Rucksack mitgenommen. Wir wurden schon gebrieft, bitte tu da nur rein, was du unbedingt brauchst. Ihr kennt das vielleicht, ja. Und dann hat man den so voll gemacht und den Rucksack habe ich mir aufgeschnallt. Und so gingen wir die Berge hoch. Das Wetter war zum Abgewöhnen. Es goss wie aus Eimern. Wir waren nass gewesen. Und ich merkte, wie dieser Rucksack wieder an mir zerrte. Ich habe zunächst gedacht, der ist doch gut gepolstert, aber Pustekuchen, das wurde nass, das tat weh, und dieser Rucksack mit seinem Gewicht, ich spürte ihn. Und sogar so weit, dass ich nach oben war, ich dachte, ich war wundgescheuert. Vielleicht musste ich da das Wort von Matti nochmal wirklich neu verstehen, pack nur rein, was du wirklich brauchst. Aber es soll so ein Bild sein für das, was wir im Natürlichen kennen, was ich aber auch glaube, was in unserem Leben auch ein Bild ist. Ich kann jetzt keinen Rucksack, der hier sichtbar auf eurem Leben ist, erkennen. Aber ich weiß, dass auch ihr, wir alle, die ganze Schöpfung, auch leiden. Und unser Rucksack, der mag voll sein, vielleicht mal mit ganz praktischen Dingen, dass in deinem Rucksack du Ängste findest, die mit dir was machen und die im Laufe deines Lebens und gerade in Schwierigkeiten an dir arbeiten, vielleicht sogar Fluchtgedanken, um sich aus Situationen herauszuziehen, auslösen. Kann sein, dass in deinem Leben es Krankheiten gibt, Diagnosen des Arztes, die wie ein Gewicht in deinem Lebensrucksack mit drin sind. Vielleicht weißt du, dass du zum Ende dieses Jahres deinen Job verlieren wirst. Es mag sein. Schaut in unsere Stadt, dort werden einige Kaufhäuser schließen. Es wird Menschen geben, die wissen jetzt schon, das steht mir bevor. Vielleicht lebst du in Anfeindung. Vielleicht auch gerade um deines Glaubens willen, weil du dich entschieden hast, ich will für Jesus eintreten. Vielleicht bist du jemand, der in einer Ehekrise jetzt gerade ist und mit dem ganzen Schmerz auch im Rückblick dein Leben lebst. Und du merkst, das belastet mich. Das macht was mit meinem Leben. Ich würde mir wünschen, ich könnte so eben mal einfach vielleicht von dieser Last befreit meinen Weg gehen, dem Herrn vielleicht sogar dienen. Was geht nicht? Ich selbst kenne Phasen auch von Krisen in der Gemeinde. Auch diese Dinge können dich belasten. Vielleicht auch gerade meine Brüder, auch im geistlichen Dienst. Der Dienst auch im Geistlichen ist nicht nur hier vorne stehen und euch so erzählen, was ich mir habe einfallen lassen. Es ist ein geistlicher Dienst, der was auch mit den Brüdern macht und auch mit den Schwestern. Wir werden nicht die Ersten, die auch unter der Last dieses Dienstes an unsere Grenzen gekommen sind, bis hin zu Phasen der Erschöpfung, des Burnouts. Auch das kann in deinem geistlichen Dienst, in deiner Aufgabe, in der du stehst, ein Teil sein, der in deinem Rucksack drin ist. Mag sein, dass es Spaltung gibt. Ihr kennt die Thematik der Kriege. All diese Dinge, wie das, was mit uns macht. Und Paulus sagt, und diesen Satz möchte ich nochmal unterstreichen, er sagt, ich halte dafür, ich bin überzeugt, dass die gegenwärtigen Leiden im Vergleich zu dem, was uns im Himmel erwartet, nicht ins Gewicht fallen. Man muss das mal genau nachlesen, was Paulus dort auch innerhalb quasi dieses Wortes ausdrückt. Das ist ein griechisches Wort, das steht für Lurizum. Was bedeutet das? Dieses Wort hat quasi seinen Ursprung in der Begrifflichkeit von Logik. Für mich bedeutet das, und so kann man dem Paulus das sagen, Paulus war kein Spinner, sondern er hat akribisch drüber nachgedacht. Und wer, wenn nicht Paulus, kann von Leid wirklich was sagen? Er hat aufgezählt, ich bin gesteinigt worden, ich habe Schläge erhalten, ich bin angefeindet worden und dergleichen. Und trotzdem sagt Paulus, am Ende, wenn ich das aufrechne, ich komme zu einem logischen Ergebnis. Für mich, sagt er, dass alles, was ich hier erleide, wird im Verhältnis zu der Herrlichkeit, die auf uns wartet, nicht ins Gewicht fallen. Was für ein Trost, den Paulus dort hat. Aber er zeigt auch, und das ist eine Besonderheit, und das ist ein Wort, was auch da drin versteckt wird, Paulus hat den Blick auch von dem Diesseits ins Jenseits gehabt. Der Gott hat ihm die Augen geöffnet. Ich möchte, dass auch Gott dir in deinem Leid auch genau dieses zeigt, die Herrlichkeit, die er für dich, wenn du denn sein Kind bist, und das spricht er zu den Gläubigen. Zu Gläubigen spricht er das, das heißt solche, die Jesus Christus als ihren persönlichen Retter und Heiland angenommen haben. Zu denen sagt er, es gibt Hoffnung. Und darauf dürft ihr schauen, darauf dürft ihr festmachen. Und er sagt, ich komme zu dem logischen Schluss, wenn ich alles zusammenzähle, dass das, was mir hier begegnet, fällt nicht ins Gewicht gegen das Gewicht der Herrlichkeit. Ist das nicht wunderbar? Diese Überzeugung. Und dann geht er weiter im Vers 19 und er beschreibt das, denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Ich möchte weiter nochmal lesen in Vers 20. Die Hoffnung, die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, aber auf Hoffnung. Die ganze Schöpfung, der ganze Kosmos, und auch das ist nochmal, es hat auch so einen Trostaspekt. Vielleicht gerade im Leid schauen wir sehr stark auf uns selber. Vielleicht klagen wir auch manchmal Gott an und sagen, warum muss mir das geschehen? Aber Paulus sagt und zeigt, nicht nur du selber. Er sagt, die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Jetzt mag man fragen, von wem? Und wir sehen auch in den Versen, wovon er spricht. Es war am Ende Gott, der die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen hat. Das war nicht der ursprüngliche Plan. Gottes Plan war ein anderer gewesen. Aber wir können im 1. Mose 3 lesen, der Sündenfall, dass die Sünde in die Welt kam. Und die Sünde hat die Beziehung zu Gott zerbrochen. Und eine der Konsequenzen dieser Sünde, der Auflehnung, der Aufruhr gegen Gott, war nicht nur die Vertreibung aus dem Paradies, war nicht nur die Trennung von Gott, sondern war am Ende auch eine Konsequenz, dass die ganze Schöpfung verworfen worden ist auf Vergänglichkeit. Das ist eine Erkenntnis, die er hat. Der ganze Kosmos ist eine leidende Schöpfung. Wenn wir versuchen, uns mal das vorzustellen, dann schaut einfach mal auf unser Haus. Ich meine, es war im vorletzten Gottesdienst. Dieses Haus hat in nicht ganz 100 Jahre, glaube ich mal, schon auf dem Puckel oder auf den Steinen. Und ich glaube, Gunther sagte, das Dach ist undicht. Hier hat sich damals der Architekt etwas vorgestellt mit diesem Gebäude. Aber auch ein Architekt, ein Bauherr, jeder muss erkennen, nichts auf dieser Erde ist auf Ewigkeit ausgerichtet. Nichts in diesem Kosmos ist auf Ewigkeit ausgerichtet, sondern es ist der Vergänglichkeit preisgegeben. Und so müssen wir jetzt eben halt durchaus auch mal in die Tasche greifen und eben halt den einen oder anderen auch vom Zahn der Zeit nicht mehr funktionierenden Dachziegel in Zukunft austauschen. Nichts ist auf Ewigkeit. Das ist der Zustand dieser Welt. Das ist der Zustand dieser Schöpfung. An den Bildern, die Matti uns gezeigt hat, können wir zum einen noch die Herrlichkeit und die Schönheit der Schöpfung Gottes erahnen und auch sehen. Und sie ist immer noch beeindruckend. Wenn ihr an dem zweitdrittgrößten Canyon der Welt steht dort, da bleibt dir die Luft weg und du sagst, du kannst eigentlich nur sagen, Gott, welch eine Allmacht hast du doch. Welch eine Erde hast du geschaffen, an der wir uns freuen, wo du gesagt hast, darin sollt ihr leben. Dennoch wissen wir, es ist der Vergänglichkeit preisgegeben. Steht die ganze Schöpfung seufzt. Ein Ausdruck, der vielleicht auch so dieser hilflose Ausruf ist, hier ist etwas in Unordnung gegangen, in Katastrophen auch geraten. Paulus greift diese Wahrnehmung in diesem Kapitel nochmal auf, geht aber nochmal weiter und sagt, nicht nur die ganze Schöpfung seufzt, sondern auch wir. Auch wir, auch du, auch ich. Uns bezieht er mit ein. Vers 23, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst. Hier redet Gott zu ihm, durch Paulus auch zu uns, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben. Wir seufzen in uns selbst, sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Gott hat uns in Jesus Christus eine wunderbare Herrlichkeit verheißen. Ich weiß nicht, ob du das so kennst, vielleicht ihr, die älter werdet, habt das auch noch näher vor Augen, dass ihr sagt, wenn ich auf meine Uhr schaue und ich bin mir ganz, ganz sicher, ich habe weit über 50% meiner Lebensuhr hier hinter mir. Und ich merke immer, wenn ich auch in Gottes Wort lese oder auch Gemeinschaft mit euch habe und so, dass Gott zu mir redet, das Diesseits ist begrenzt. Und auch dein Vermögen, deine Anstrengungen, hier etwas in Ordnung zu bringen. Aber schau darüber hinaus. Schau darüber hinaus auf die Herrlichkeit, die Gott bereitet hat. Das möchte ich dir sagen. Nichts in dieser Welt, wie es jetzt ist, ist auf Ewigkeit angelegt. Und wenn du dich krummlegst, deine ganze Zeit opferst, um dein Haus abzuzahlen, schöner zu machen, das ist alles gut. Aber achte darauf, dass du nicht deine ganze Energie und deine Aufmerksamkeit und deine Zeit in Vergänglichkeit hineinsteckst, sondern dass du vor dem lebendigen Gott sagst, bin ich vorbereitet auch auf den Tag, wenn du mich rufst. Liebe Geschwister, euer Leben wird ein anderes sein. Mein Leben wird ein anderes sein, wenn ich so lebe. Und das sagt uns aber auch Paulus hier. Sagt, das hier ist in Vergänglichkeit. Ihr seufzt, ihr seid in Nöten. Das gehört dazu. Das ist eine Folge der Sünde. Aber ihr, die ihr gläubig seid, ihr habt die Hoffnung auf eine Herrlichkeit. Und dort wird das Gewicht der Herrlichkeit alles übersteigen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dort wird Gott, und das sagt sein Wort, wird er jede Träne abwischen. Wisst ihr, von wem er dort spricht, der unsere Träne trocknen wird? Da wird er nicht den Engel schicken mit einem Paket Taschentücher und dir so über die Wangen. Er sagt, ich selber werde deine Tränen abwischen. Ich möchte, weil ich das auch im Worte Gottes erkenne, das nicht nur auf unsere irdischen Leiterfahrungen auch reduzieren. Ich möchte insbesondere, weil Paulus auch diese Worte den Römern sagt, auch vor dem Hintergrund der Verfolgung, dass so manche und so viele Tränen auch geweint wird, als in der Konsequenz des Leidens um des Evangeliums willen. Dass Menschen erkannt haben, ich folge diesem Herrn und das führt in diesem leidenden Kosmos zu Leid, zu Abgrenzung, zu Schmach, zu Schmerzen Aber Paulus kommt zu dem logischen Schluss, wenn ich alles zusammenzähle, es wird nichts wiegen, nicht ins Gewicht fallen im Vergleich zu der Herrlichkeit. Das ist eine wunderbare Erfahrung. Paulus spricht dieses aber, und das möchte ich jetzt nochmal deutlich sagen, spricht dieses nicht zu allen Menschen, sondern dieses spricht er, und ich habe es gerade nochmal gesagt, spricht er zu gläubigen Menschen. Wenn du in Jesus Christus deinen Herrn gefunden hast, wenn du weißt um die Vergebung deiner Sünden und Schuld, dann spricht dir Paulus diese lebendige Hoffnung zu. Wenn du Jesus nicht als dein Retter angenommen hast, wenn du ihm nicht folgst, dann gilt das nicht für dich. Und ich möchte es so deutlich sagen, dann bist du hier und du hast keine lebendige Hoffnung. Das ist die Konsequenz daraus. Jesus allein ist der Weg zum Vater. Und wer ihn nicht hat, der hat nicht das Leben. Wer ihn hat, der hat das Leben. Das ist die lebendige Hoffnung, die dir neue Kraft geben darf. Du darfst sagen, Gott, ich richte meinen Blick auf das, was du für mich bereitet hast. Das gibt dir Kraft. Das zeigt dir, es lohnt sich, auf diesen Weg der Schmerzen mitzugehen. Ich möchte etwas einfügen. Ich weiß, es ist schwierig und das kann auch schnell falsch verstanden werden. Gerade Gläubige auch im Leid, wenn ich in Gottes Wort schaue, und das tue ich, und ich sehe im Jesaja 53, dort steht, Christus hat auch unser Leiden ans Kreuz getragen. Christus ist der, das sehe ich in seinem Worte, der heilt. Und er hat die Menschen geheilt, er hat sie befreit von ihren Krankheiten. Das ist Christus. Dennoch sehe ich in einigen dieser Dinge aber auch, dass die Bibel viele Dinge auch in einer beschreibenden Form zeigt. Die Allmacht Christi. Und ich möchte eins tun. Ich möchte euch immer wieder auch ermutigen, dass ihr das Wort Gottes als Grundlage eures Glaubens auch praktisch anwendet. Und was heißt das? Wenn ihr krank seid, dann sagt uns Gottes Wort, und das eine ist ein beschreibender Text, auch der Heilungstaten, aber es gibt auch vorschreibende Texte. Und im Sinne des vorschreibenden Textes, gerade wenn du krank bist, sagt uns Gottes Wort, was du tun sollst. Wenn du jetzt eine Bibel dabei hättest, könntest du nachschlagen. In den Jakobus hinein, wenn du krank bist, steht dort, dann rufe zu dich die Ältesten, dass sie über dich beten, dass sie dich salben mit Öl, und Gott wird dich anrühren, es wird dir besser werden, und wenn du Sünde getan hast, dann wird sie dir vergeben werden. Das ist ein vorschreibender Text und es zeigt das Herz Jesu, und jeder, der sich im Glauben darauf auch steilt, der wird erleben, dass Gott sein Wort an ihm erfüllt. Ich möchte euch aber auf der anderen Seite in den beschreibenden Heilungswundern auch von Christus zeigen, wenn es dazu führt, dass ich immer auch Gott quasi in den Schwitzkasten nehme und sage, du willst mich doch heilen, du willst mich doch gesund machen, es steht doch in deinem Wort und ich glaube dir, aber ich bete und es passiert nichts. Manches ist beschreibendes Wort, anderes ist vorschreibendes Wort. Und wer so mit Gott umgeht und dann auch gerne beliebig vielleicht Bibelstellen zusammenwürfelt und meine, Gott, es steht doch da. Was soll ich denn noch tun? Ich glaube doch. Ja, ich faste doch, aber ich werde nicht gesund. Oder diese Dinge in meinem Leben verändern sich nicht. Das Leid, das kann ich nicht einfach wegbeten. Ich möchte dir da sagen, wirf dein Vertrauen nicht weg. Aber hör auch auf an der Stelle, dir die Bibelverse manches Mal so zusammenzureimen, wie es auch gerne unserem Fleisch beliebt. Christus ist der Auferstandene, ist der, der sich in seinem Worte bezeugt. Aber es hört auch dazu, ich weiß, es ist eine schwierig zu ertragende Botschaft, aber dass auch in unserem Leben als Christen es Krankheiten gibt und Gott sagt, ich heile dich nicht davon. Und wenn du damit nicht klarkommst und sagst, wenn Gott mich nicht heilt, dann zweifle ich an seinem ganzen Wort, dann fällst du vom Pferd. Es gibt beschreibende Texte und daran glaube ich. Und Christus ist der heilende Gott. Und stell dich auf dein Wort mit allem. Aber es mag auch sein, dass Gott gerade für dich persönlich sagt, Ich habe auch einen anderen Weg für dich. Da komme ich auch gleich zu. Tu aber das, was wir auch im Jakobus gehört haben. Aber passt auf, dass ihr dort nicht in eine Schieflage kommt, die am schlimmsten Fall dazu führt, dass wenn ihr nicht geheilt werdet, ihr euren Glauben an den lebendigen Gott über Bord werft. Wenn ihr so handelt, dann habt ihr was falsch verstanden an der Stelle. Haltet euer Vertrauen fest, werft es nicht weg. Stellt euch auf sein Wort. Aber es gehört auch dazu, weil wir in einer gefallenen Welt leben, dass wir auch Leiterfahrung haben. Paulus redet an keiner Stelle Leiterfahrung klein. Auch die Bibel, an keiner Stelle findet ihr, dass sie Leiterfahrung so beiseite drückt. Wir Menschen, wir sind ja so häufig so leidige Tröster, ne? Hat dann dort eine schwere Botschaft, dann versuchen wir ihm zu helfen. Die Freunde vom Hiob waren so ähnlich drauf. Sie waren leidige Tröster gewesen. Und irgendwann haben sie dann ihren Trost umgewandelt und gesagt, da muss doch irgendwo der Hase im Pfeffer in deinem Leben liegen. Ich möchte da kein leidiger Tröster sein, sondern die Bibel nimmt Leid ernst. Ich möchte dir sagen, Gott nimmt dein Leid ernst. Deine Sorge um dein Kind, deine Sorge um deinen Partner, deine Sorge um die Zukunft deines Lebens. Er nimmt dich ernst an der Stelle. Vertraue ihm, dass er bei dir sein wird. Und richte deinen Blick auch auf das, was er dir verheißen hat. Was er uns verheißen hat, das Gewicht der Herrlichkeit. Und einige von euch stehen vor der Tür der Herrlichkeit, allein weil ihr schon älter seid. Das Gewicht der Herrlichkeit wird alles Leid aufwiegen. Ich möchte diesen Satz nochmal sagen. Wir haben auf der letzten Bundeskonferenz einen unserer Brüder verabschieden müssen. Siegfried Tomaschek, der Gründer von DCPI, durch den Gott unglaublich vieles tun durfte. Viele Gemeindegründungen, nicht zuletzt auch die Gemeindegründungsarbeit in Viersen, ist durch seinen Dienst mit in großartiger Weise unterstützt worden ist. Und er ist an den Folgen der Krebserkrankung im Alter von 54 Jahren gestorben. Da mag man stehen und da bricht es einem seine Theologie zusammen und sagt, wie kann das sein? Es war Gottes Plan am Ende. Nicht, weil Gott nicht heilen mag. Aber was ich beim Siegfried gesehen habe, und wenn ihr ihm zugehört habt, und ihr könnt gerne seine Predigten, auch seine Dienste hören, sein Blick war im Herzen Gottes, wo er gesagt hat, ich möchte, dass so viele Menschen wie irgend möglich die rettende Botschaft von Jesus hören. Darum wollen wir Gemeinden gründen, weil wir wissen, es kommt der Tag, wo wir von dieser Erde gehen müssen. Und so, nicht nur er darf jetzt von oben sehen, was er geglaubt hat, auch seine Frau, die hat mich tief beeindruckt, die Irmi, wie sie gegründet war, wie sie nicht entwurzelt war und wie, ja, wie soll man sagen, wie im Leben oder im Glauben gescheitert, sondern ihre Hoffnung blieb fest. Das hat so zu mir gesprochen. Ich sage, wie auch Christen im Leid, weil die Hoffnung der Herrlichkeit ihnen vor Augen ist, ihnen Stärke gibt. Und das spricht Paulus hier aus. Er sagt, Leid gibt es. Ja, es gehört dazu. Es gibt Heilung. Aber du darfst auch wissen, das Gewicht der Herrlichkeit wird alles übersteigen. Darauf liegt die Betonung dieses Textes. Es gibt Hoffnung. Wunderbar ist diese Botschaft. Ich muss ein klein wenig orientieren. Ich möchte weiterkommen zum zweiten Punkt. Hoffnung zum einen durch das Gewicht der Herrlichkeit. Im Römer 8, Vers 26 und 27, aber auch Hoffnung durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Hier steht desgleichen, hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen, der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott will. Jesus selbst hat, als er zum Vater gegangen ist, den Heiligen Geist auf diese Erde gesandt und hat gesagt, er wird der Tröster sein. Und ihn sende ich auf euch. Dieser Begriff des Trösters, er ist auch übersetzbar oder mit diesem Wort des Parakleten. Ich bin kein Jurist, aber ich habe mir sagen lassen, das hat etwas auch von Anwalt zu tun. Und ich weiß zum Beispiel auch an anderer Stelle, dieser Begriff Parakletos wird durchaus auch in dem Bild gebraucht, wenn ein großes Schiff in einen Hafen einläuft. Und auf dem Weg dorthin, stellt euch mal die Elbe vor, da gibt es Untiefen, dann kommt so ein Beiboot, ein Paraklet, und der Lotse geht von diesem Beiboot quasi auf das Schiff in den Steuerstand und sagt, da ist die Fahrrinne, da musst du hinfahren. Und das meint Jesus an der Stelle, die Hilfe des Heiligen Geistes auch im Leid, dass der Heilige Geist in unserem Leben uns steuert an der Stelle. Das ist der Begriff dieses Parakleten. Er nimmt sich unserer an. Auch er seufzt mit unaussprechlichem Seufzen vor dem Vater. Das ist eine praktische Hilfe, die uns Gott hier in seinem Worte zeigt. Ich frage mal, wie hilft uns der Heilige Geist? Wie hilft es und wie läuft das? Ich sage, er hilft uns in unserer Schwachheit, haben wir gesehen. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Kennst du das? Dass du wirklich nicht mehr weißt, was du beten sollst, was du formulieren sollst. Ich weiß um die Herrlichkeit unserer Erlösung. Ich weiß um Vergebung meiner Schuld. Aber ich habe auch Phasen, wo ich nicht weiß, was ich beten soll. Wo ich nicht weiß, welch ein Weg jetzt vor mir steht. In Leidenszeiten, und ich will nicht ausschließen, dass auch mir Leidenszeiten noch bevorstehen, auch das kann zum Ratschluss Gottes gehören, wo ich innerlich zerschlagen bin, wo ich fertig bin, wo ich vielleicht in meinem Dienst an Schwächen, an Punkte komme, wo ich sage, Gott, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll in meinem Leben. Aber auch dort, und das sagt er den Gläubigen wieder, ihr wissen dürft, die Hilfe des Heiligen Geistes ist euch verheißen an der Stelle. Ich darf wissen an der Stelle, er ist ein Fürsprecher. Es steht sogar, dass er uns ein Fürsprecher ist vor Gott selber. Er in unaussprechlichem Seufzen als Mittler, als Verteidiger sich für uns verwendet. Und nicht nur der Heilige Geist, steht, er wird euch auf Erden leiten. Wir haben noch einen zweiten da drin, steht nämlich gleicherweise. Christus selbst steht dort, setzt sich für uns im Himmel ein. Und der Heilige Geist verwendet sich für uns in unaussprechlichem Seufzen. So darfst du wissen, auch dieses Wort, wer wird uns verdammen? Jesus Christus ist gestorben, er wurde auferweckt, er tritt zur Rechten Gottes für uns ein. Du darfst wissen, Jesus, in deinem Namen ist das Heil. Aber du darfst auch wissen, dass der Heilige Geist dich vertritt. Und er ist gekommen, um uns zu leiten, auch gerade in diesen schwierigen Situationen. Er verwendet sich für uns. Jetzt frage ich, was ist damit gemeint? Vielleicht wir Pfingstler sagen, da ist die Zungensprache mit gemeint. Ja und ja auch. Aber was ich euch sagen möchte, jeder, der Jesus Christus, und deswegen nochmal so zentral ist der Schlüssel Jesus Christus, der Jesus Christus in sein Leben aufgenommen hat, in dem wohnt der Heilige Geist. Das sagt uns sein Wort klar. Und es zeigt sich, welche Gottes Kinder sind, ja, die werden durch den Heiligen Geist getrieben, geleitet. Es zeigt sich in deinem Lebensstil und du kannst sagen, vielleicht habe ich jetzt im Moment noch nicht diese Sprache auch der Zungenrede als eine Gabe des Heiligen Geistes. Heißt aber nicht, dass du nicht den Heiligen Geist hast. Da möchte ich euch das auch sagen. Gott hat es versprochen und niemand kann sagen, Christus ist der Herr, wenn ihm das nicht durch den Heiligen Geist geschenkt worden ist. Das heißt aber nicht, dass damit quasi alles auch abgedeckt ist. Nein, ich möchte euch auch uns als Pfingstgemeinde das nochmal sagen, streckt euch im Weiteren auch aus nach der Gabe der Zungensprache, wie nach der Gabe der Prophetie. Ich habe das auch glaube ich, in einigen zurückliegenden Predigten auch mal zu Pfingsten gesagt. Das gehört dazu. Und auch in dieser Gabe der Zungenrede, also lebe ich das ganz persönlich. Das ist mir eine Kraft, wo ich sagen kann, ich kann mein Anliegen, mein Leid, mein Herz auch formulieren vor Gott und ich muss mal aktiv meinen Verstand nicht gebrauchen. Und ich weiß, der Heilige Geist verwendet sich in seiner und auch in einer gottwohlgefälligen Weise für mich. Das ist wunderbar. Gebet, auch gerade im Leid, das ist ein Schlüssel. Und das möchte ich euch nochmal sagen. Ja? Hier steht ja, der Heilige Geist verwendet sich in unaussprechlichem Seufzen, ist verknüpft mit dem Gebet. Das heißt, das möchte ich einfach mal kausal ganz schnell zusammenbringen. Leid und Gebet, ja, und das sehen wir auch ganz deutlich, gehören zusammen. Wenn du im Leid bist, dann suche auch das Gebet an der Stelle. Komme voll Glauben zum Herrn und du wirst Hoffnung haben auch, durch die Fürsprache, durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Ich möchte zum letzten Punkt kommen, auch Hoffnung durch Gottes unumstößlichen Plan im Leid. Ein drittes, worin wir Hoffnung haben dürfen, ist Gottes unumstößlicher Plan. Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ob es mir gefällt oder nicht, aber ich muss sehen und auch anerkennen, Gottes Plan auch im Leiden beinhaltet am Ende etwas Gutes. Und Gott hat mit dir, und das darfst du wissen, einen ganz persönlichen Plan. Dieser Vers wird häufig quasi verwendet, auch an der Stelle im alles, was dir widerfährt, ist auch gut. Das steht da nicht. Und ich muss das auch mal so sagen, und auch wenn du meinst, ich könnte das jetzt auf die Spitze treiben, und hier steht ja, alles, was mir widerfährt, ist gut, also hoch die Tassen oder hoch mit der Unmoral oder dann lasse ich es eben halt krachen, am Ende wird ja alles gut werden. Das steht da nicht. Es steht auch nicht, dass alles, was dir widerfährt, gut ist. Und es gibt in der Tat Dinge, die uns widerfahren, die sind alles andere als gut. Ja? Die wollen uns vom Glauben abbringen. Die wollen uns abbringen auch von unserem himmlischen Heiland und uns in Zweifel bringen. Aber ich sehe hier, Gottes Plan beinhaltet, alles wird er verwenden, ja, dass es uns zum Guten dient. Und ich möchte da an der Stelle das nochmal deutlich machen. Gott hat einen Plan mit dir. Und so kann es sein, dass er Dinge auch in deinem Leben zulässt, und dazu gehört Leid, um diesen Plan auch in deinem Leben umzusetzen. Ich hörte dieses Bild, das fand ich sehr praktisch. Wenn du, gibt es heute weniger, wenn du eine Uhr mal aufmachen wirst und das ist noch voll mit diesen Zahnrädern und den ganzen Federn, dann stehst du davor und da dreht nicht alles nur rechts rum. Da gibt es Zahnräder, die drehen sich auch in die andere Richtung. Du sagst ja, auf dieses Zahnrad geachtet, macht doch überhaupt keinen Sinn. Es kann aber, wenn du das mal so siehst, diese Zahnräder sind miteinander verknüpft. Alles greift ineinander. Und am Ende, damit die Uhr richtig tickt, braucht es Zahnräder, die in eine andere Richtung drehen, damit die ganze Uhr sich in die richtige Richtung dreht. Und so kann es auch sein, dass es in deinem Leben Dinge gibt, die Gott zulässt. Und die Bibel redet sie nicht klein, die Leiterfahrungen sind. Und trotzdem ist das Gottes unumstößlicher Plan. Und er möchte, dass alles dafür verwendet wird, ja, dass es dir am Ende zum Guten dient. Was ist denn gut? Ist es, dass es dir hier auf Erden gut geht und du das beste Auto fahren kannst? Ich glaube an der Stelle, er möchte, dass du zum Heil findest und dein Heil in Christus fester wird an der Stelle. Kann es sein, dass du in Situationen kommst, da wird deine Liebe beansprucht. Vielleicht, weil du mit Menschen in Kontakt kommst, die dich nicht lieben. Ich bin die Tage von einer Schwester gefragt worden, große Probleme mit dem Umfeld und ich sollte für sie beten. Ich habe gesagt, liebe Schwester, was sagt uns Gottes Wort? sagt, segnet eure Feinde. Lasst uns für ihn beten, der dir das Leben schwer macht. Ja? So kann es sein, dass du Leiterfahrungen hast, wo deine Liebe herausgefordert wird. Kann sein, dass du mit Hochmut zu tun hast. Das können wir nicht mal eben ablegen. Das sind zum Teil so Dinge, die gehören zu uns. Und Gott führt dich in Situationen hinein, wo du Demut lernst. Wo er in deinem Leben Dinge lenkt und auch verändert. Kann sein, dass du Probleme hast mit der Treue. Und Gott, wie soll denn Treue wachsen, wenn sie nicht auch bewährt wird? Und er führt dich in Situationen rein, wo deine Treue angefochten wird. Gott stellt dich und mich und uns nicht in Leid hinein, um uns zu quälen, um zu zeigen, wie lange hält er denn durch, wenn ich ihm da den Hahn abdrehe. Das ist nicht Gott. Aber Gott hat einen Plan und er sieht, was ist gut für dich, was ist gut für mich. Und wenn du Ja zu diesem Plan sagst, dann wirst du auch an dieser Stelle erkennen, Gott, ich vertraue dir, dass alles, in dem ich stehe, mir am Ende zum Guten dient, ja, nämlich so zu werden, wie du es vorherbestimmt hast. Die er vorherbestimmt hat, sagt er, die hat er berufen, die hat er gerecht gemacht, die hat er verherrlicht. Darüber könnte ich predigen, auch über diesen Begriff der Verherrlichung. Einen kurzen Abriss dazu. Wir haben es im Hauskreis mal diskutiert. Als Christus verherrlicht wird, da denken wir immer, es ist im Himmel, wo er auf dem Thron sitzt. Ja, das gehört dazu. Wisst ihr, warum Christus verherrlicht worden ist im Sinne der Bibel? Als er am Kreuz hing. Und die Sünde besiegt hat. Als er sich hat schlagen lassen, als sein Leib gebrochen worden ist, da wurde er verherrlicht. Und wenn hier die Bibel spricht, verherrlicht werden, heißt das nicht, ich erspare euch das Ganze. Und es mag dahin zu kommen, dass wir am Ende bereit sind, auch unser Fleisch zu kreuzigen. Auch das sagt die Bibel. Wer nicht dazu bereit ist, er ist nicht mein Jünger, sondern das gehört dazu. Insofern gebraucht auch im Leid Gott Dinge, um auch uns in diesen Prozess der Verherrlichung hineinzuführen. Ich möchte dir sagen, es gibt Hoffnung im Leid. Aber, und jetzt nochmal für die, die Christus nicht kennen, das gilt für seine Kinder. Wenn du nicht weißt, wovon ich rede, wenn du nicht weißt, dass Christus dein Herr ist, dann gilt das nicht für dich bis heute. Das muss ich dir deutlich sagen und so, ich möchte dir nicht drohen. Aber ohne Christus, und das sagt mir sein Wort, gibt es keine Hoffnung. Und wenn du aber sagst, diese Hoffnung möchte ich in meinem Leid auch haben, dann steht Christus jetzt vor deiner Tür und sagt, heute klopfe ich an deine Tür, mach sie auf. Erkenne, dass du dir nicht selbst helfen kannst, dass du dir nicht selbst besser machen kannst, sondern ich habe alles für dich getan. Und ich möchte dein Herr werden, dass du auch teilhaftig dieser lebendigen Hoffnung auch inmitten des Leides wirst. Wenn das passiert und Gott dich hat vielleicht gerade auch dadurch in Leid kommen lassen, dann ist sein Plan im Begriff, sich zu realisieren. Ihr lieben Geschwister, es gibt Hoffnung durch das Gewicht der Herrlichkeit. Es gibt Hoffnung durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Und wir haben Hoffnung durch Gottes unumstößlichen Plan. Amen. Lass uns aufstehen. Ich möchte noch mit uns beten und ich möchte für eine Phase nach dem Gottesdienst, das mache ich ganz bewusst, ich gucke auch auf die Uhr, für die, die Leiterfahrung haben und jetzt auch gerade Trost brauchen, bitten nach dem Gottesdienst, hier vorne ist ein Ort, wo wir gemeinsam auch für euch beten wollen, wo wir uns gemeinsam unter Gottes Wort stellen und wo es auch die Möglichkeit gibt, dass du heute dein Leben Jesus gibst. Bleib zurück, komm nach vorne. Die anderen möchte ich bitten, den Raum zu verlassen, sodass wir wirklich auch nochmal Zeit haben. Wenn Gott zu dir geredet hat, dann nutze auch diese Gelegenheit. Antworte, auf dass du nicht ohne Hoffnung bleibst, denn in Christus ist unsere Hoffnung. Amen.